You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den ersten Antifa-Nachrichten im Dezember für den 7. Dezember 2023. Wir schauen heute in den Kurznachrichten auf die Situation linker Bestrebungen in Athen und Zypern, auf einen Bericht aus Fulda über rechtsradikale Zustände und die Situation der ehemaligen Linksfraktion im Bundestag. Außerdem schauen wir nach Chemnitz und sprechen mit InitiatorInnen, die sich gegen das sich dort bildende identitäre Hausprojekt richten. Anschließend erinnern wir wie jede Woche an die Opfer rechter Gewalt. Und abschließend gibt es noch einige Veranstaltungshinweise. Aber jetzt erstmal die Kurzmeldung für den 6. Dezember. Repression gegen AntifaschistInnen auf Zypern. Nachdem mehrere faschistische Akteure um die rechtsextreme Partei ELAM herum im Juni gegen MigrantInnen und studentische progressive Gruppen gehetzt hatten und diese auch teilweise angegriffen hatten, formierte sich über das Jahr hinweg vielseitiger Widerstand. Unter anderem wurde auch in Büroräumlichkeiten der Ethnico Laico Metopo, auch als Nationale Volksfront bezeichnet, eingedrungen, Computer zerstört und Wände mit anarchistischen Symbolen beschmiert. 2 Wochen nach diesem Vorfall wurden verschiedene Einzelpersonen trotz dünner Beweislage verhaftet. Nun wurde der Vorwurf der Gründung einer terroristischen Vereinigung konstruiert. Die solidarische Gruppe Initiative zur Verteidigung verfolgter AktivistInnen erklärte das Vorgehen von Polizei und Justiz als Versuch, um legitimen antifaschistischen Widerstand gegen faschistische Gruppen auf Zypern zu kriminalisieren. Unterdessen kann die ELAM seit Jahren Zugewinne in WählerInnenstimmen verzeichnen. Größte Häuserbesetzung in Athen in Gefahr. Die größte Häuserbesetzung in Athen steckt in finanziellen Nöten. Das Community-Projekt, das aus Geflüchteten, BesetzerInnen und BewohnerInnen besteht und so zum Beispiel Frauenstrukturen, Kindereinrichtungen und Gesundheitsversorgung vor Ort leistet, kämpft auch politisch. Unter anderem gegen Gentrifizierung für Rojava und BewohnerInnen beteiligen sich an nationalen und internationalen Befreiungskämpfen. Ein Mitglied im Komitee zur Rettung der Besetzung sagt dazu: Seit mehr als 10 Jahren zeigt das Assembly of Squatted Prosphygica, dass die Existenz einer selbstorganisierten Community im Zentrum einer europäischen Metropole möglich ist und signalisiert Hoffnung für unsere Utopien. Der Kampf um die Rettung der Prosphygica-Gemeinschaft ist ein Kampf für Freiheit, für das Leben und die Menschlichkeit, der die kollektiven Forderungen der Zukunft inspiriert und stärkt. Eine Zukunft, die auf Solidarität, Freiheit und Comradeship beruht. Wer sich mehr über die finanziellen Bedürfnisse und über Unterstützungsmöglichkeiten informieren will, findet mehr Informationen dazu auf firefund.net. Neue Broschüre zeigt einige antifaschistische Erfolge und rechte Normalzustände in Osthessen auf. In einer neuen Broschüre von Lukas Labig, Peter Nowak und Alex Weidmann mit dem Namen Fulda Zustände über rechtsradikale Verhältnisse, Strukturen und Aktivitäten in Fulda und Osthessen stellen die Autoren fest, dass man in der Region mit einer breiten und spektrenübergreifenden Vernetzung zwischen AfD, NPD und identitäre Bewegung konfrontiert ist. So konnten allerdings auch einige erfolgreiche antifaschistische Bestrebungen als Erfolge verzeichnet werden. So ist der dritte Weg mit dem Aufbau von nationalistischen und völkischen Parallelgesellschaften in Osthessen, zumindest vorerst, gescheitert. Allgemein muss von den Autoren aber festgestellt werden, dass der Landkreis Fulda als AfD-Hochburg eingestuft werden muss. Ein neurechtes Zentrum ist Neuhof. AfD-identitäre Bewegung und NPD konnten sich hier nebeneinander und miteinander etablieren. Auch die Ortschaften Flieden, Schlüchtern und Eiterfeld werden als Ortschaften genannt, die aufgrund ihrer dörflichen Abgeschiedenheit Nährboden für rechte Strukturen bereiten. Auch eine linke politische Studierendenschaft wird laut Autoren aktiv an der örtlichen Hochschule in Fulda verhindert. Allgemein analysieren die Autoren, Fulda kann auf wenig ernstzunehmende antifaschistische Organisierung zurückblicken. Die Autoren hoffen mit ihrer Broschüre, antifaschistische Organisierung in Fulda und Osthessen anzustoßen. Die vollständige Broschüre kann auf indymedia.net oder beim Internetauftritt des Café Panama heruntergeladen werden. Die Linksfraktion im Bundestag ist nun offiziell aufgelöst. Dass sich eine Fraktion während einer Legislaturperiode auflöst, das gab es noch nie. Bis gestern. Nachdem Abgeordnete der Linken sich dem Bündnis Wagenknecht angeschlossen haben und ihren Austritt aus der Fraktion angekündigt hatten, hat die Fraktion ihre Auflösung beantragt. Damit verliert die Linksfraktion Zuwendungen in Höhe von über 11 Millionen Euro, über 100 MitarbeiterInnen und Mittel der politischen Mitbestimmung im Bundestag. Außerdem verliert die Linke Ausschusssitze und den Vorsitz im Klima- und Energieausschuss, den bislang der Wagenknecht-Vertraute Klaus Ernst innehatte. Petra Pau, die Bundestagsvizepräsidentin der Linken, kann ihren Posten allerdings behalten. Die verbleibenden Abgeordneten der Linken haben nun die Bildung einer Gruppe beantragt. Die kleinere Gruppe rund um das Bündnis Sarah Wagenknecht müsste dies laut eigenen Angaben im Verlauf der nächsten Woche machen. Damit würden einige politische Mitbestimmungsrechte zurückgewonnen werden und vielleicht auch einige Mitarbeitende wieder beschäftigt werden können. Allerdings könnte auch noch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts am 19. Dezember zur Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin eine Rolle spielen. Wenn in den Bezirken von Gregor Gysi und Gesine Lötsch neu gewählt werden sollte, könnte die Linke ihren Platz im Bundestag verlieren. ExpertInnen halten jedoch zumindest in diesen Bezirken eine Wiederholungswahl für unwahrscheinlich. Das waren die Kurzmeldungen. In den Antifa-Nachrichten soll auch immer Platz sein, um sich einem Thema für eine längere Zeit zu widmen. Deswegen hören wir heute Hintergründe zu den Bestrebungen der seit 2016 als gesichert rechtsextrem eingestuften identitären Bewegung in Dresden.
2020 verlor die identitäre Bewegung ihr Hausprojekt in Halle, was nicht zuletzt am breiten Widerstand in der Bevölkerung gelegen haben sollte. Ein Hauskauf in Mittelsachsen 2020 für ein geplantes Schulungszentrum scheiterte, auch weil die Kommune von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machte und den Plan so verunmöglichte. Jetzt versucht es die identitäre Bewegung, kurz IB, erneut in Chemnitz. So wurde im Oktober 2022 bekannt, dass sich eine Immobilienfirma in Chemnitz rund um Vincenzo Richter, einem Mitglied der IB Chemnitz, den Freien Sachsen und der sogenannten Sachsengarde gegründet hatte. Am 24.11. gab die IB in Chemnitz bekannt, dass sie nun eine Immobilie erworben habe. Das Zentrum Chemnitz hat am 8.12. seine Eröffnungsveranstaltung. Auf dem Podium zu sehen sind altbekannte Nazi-Kader, zum Beispiel Paul Klemm vom Compact Magazine, der einen Vortrag halten soll. Auch wird das Konzept des Zentrums Chemnitz von David Ratajczak von der IB Niedersachsen und Vincenzo Richter vorgestellt werden. Wohin die Reise gehen soll, das wird klar, wenn man sich einen Ausschnitt aus dem Gespräch zwischen Vincenzo Richter und dem YouTuber Weichreiter anhört.
Dann vielleicht die Faschisten dann doch einfach nur Menschen sind, die nur ein gutes Leben wollen für alle miteinander. Ne?
Man muss sich für seine Überzeugungen einsetzen. Man weiß, dass es aus tiefster Seele dass etwas Gutes ist, wofür man sich einsetzt. Ne? Auch wir als IB, der Erhalt unseres Volkes, unserer Identität, das ist etwas Positives.
Das Faschismus, das gute Leben für alle also. So. Da hat Sebastian Weber, der am Anfang zu hören ist, den Diskurs der IB vielleicht nicht ganz richtig verstanden. Denn wie Vincenzo Richter hier sagt, es geht um den Erhalt des eigenen Volkes, der eigenen Identität. Erreicht werden soll diese oft auch unter dem Begriff der Reconquista der Heimat zusammengefasste Agenda, auch durch eine Remigration von Nicht-EuropäerInnen. Schauen wir aber erneut auf die AkteurInnen, die bisher rund um das neu gegründete Wohnprojekt in Chemnitz aktiv sind. Diese haben ein Bild von einer geschlossenen Veranstaltung veröffentlicht, wo sie im Schein von Wunderkerzen beleuchtet vor dem Haus posieren. Da sieht man beispielsweise auch aus Halle Mario Müller, ehemaliger JN-Kader, sehr aktiv gewesen rund um das Wohnprojekt der IB in Halle und mittlerweile auch Helfer für die AfD im Bundestag. Ebenfalls zu sehen ist auch Anna von Leisten, Vorsitzende der Jungen Alternative in Brandenburg, jüngst von der eigenen Partei gerügt für Äußerungen, die sogar der AfD zu extrem waren. Sie plante unter anderem ein Trainingslager für die JA unter dem Namen Trainingslager Ostfront 2025. Auch zu sehen ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Roger Beckkamp, der bereits das Wohnprojekt der IB in Halle besuchte. Auch andere Nazi-Kader, dürften das IB-Projekt in Chemnitz, wenn nicht unterstützen, so zumindest begrüßen. Wir haben mit Chemnitz Nazifrei dazu gesprochen.
Wir vermuten, dass die UG das gekauft hat. Wir wissen es halt leider echt noch nicht. Also wir können bisher eher mutmaßen als wissen leider. So wie es aber scheint, also ne, die identitäre Bewegung wird auf jeden Fall gestützt. Durch die Freien Sachsen sind da von Kohlmann und Michael Brück aus Dortmund zugezogen. Ne?
Ja genau, es sind die T&R Immobilien. Also sie haben eben diese Immobilienfirma gegründet vor ziemlich genau einem Jahr.
Die IB hat mit der Sachsengarde eine Abspaltung geschaffen. Dahinter ist eine Taktik zu vermuten, meint Chemnitz Nazifrei.
Ich meine, die Sachsengarde, so wie das zumindest irgendwie ist, ist ja im Endeffekt der identitäre IB
Name.
Genau, Name für Sachsen, wo die jetzt weg von identitäre Bewegung sind. Also so wie halt ja auch die identitäre Bewegung Chemnitz nicht mehr IB Chemnitz, sondern jetzt Festung Chemnitz heißt.
Ja, die heißen jetzt Festung genau. Chemnitz. Also das ist so ein. Also ich glaube, das reiht sich ein, so diese identitäre Taktik von, wir nennen in Sachsen 30 Gruppen und die heißen alle anders und pushen damit so ein bisschen auch Medienecho hoch und geben an, als wären wir übelst viel, als hätten wir eine Massenbewegung, obwohl es meistens die gleichen Leute sind.
Wie sieht es aber nun konkret mit der Ladenfläche für das Zentrum Chemnitz aus?
Bestätigt es bisher, dass sie vermutlich nur die Gewerbefläche gekauft haben, also nicht das Haus. Bisher ist es sozusagen kein Hausprojekt. Ich glaube, das wäre wichtig hervorzuheben. Ja. Ganz genau, ob die das gekauft haben und gebietet haben, wissen wir jetzt persönlich auch nicht. Scheint aber bisher, also alle sprechen von Kauf.
In Halle konnte durch das Engagement der Stadt und der Zivilgesellschaft ein Fortbestehen des Hauses verhindert werden. Chemnitz soll 2025 Kulturhauptstadt werden. Das Kulturhauptstadtjahr umfasst viele Aspekte wie Stadtentwicklung, Infrastruktur und Mobilität, Interkulturalität und Nachhaltigkeit. Wie könnte sich die Stadt hier gegen rassistische Raumnahme wehren? Was müsste die Zivilgesellschaft und die Politik tun?
Wären da zwei Sachen sehr wichtig, nämlich einmal eben, dass die Parteien da irgendwie eine klare Position zu beziehen, vor allem aber auch, dass die Stadt das macht. Ich glaube, das ist das Problem, was immer wieder auftaucht, so dass gerade der OB, aber auch die Stadt sich da öffentlich sehr schwer tut, mit das Problem überhaupt anzuerkennen. Und jetzt gerade mit so einer prominenten Immobilie irgendwie würden wir uns alle wünschen, wenn die Stadt das anerkennt.
Ja, vielleicht auch darüber hinaus, die Kulturhauptstadt hält sich sogar auch bei Lippenbekenntnissen oft bedeckt. Also da würden wir uns auch mehr wünschen, generell auch das Versprechen, vielleicht Chemnitz 2018 aufzuarbeiten, was schon fraglich ist, gerade in dem Zuge mal als Aufhänger zu verwenden, tatsächlich Aufarbeitung von der Extremrechten in Chemnitz zu starten und da auch mal ein Zeichen gegenzusetzen, auch gerne aktiv. Ich glaube, das sind schon wesentliche Forderungen. Und wir hoffen natürlich, dass wir vor allem die Zivilgesellschaften Schönau erreichen können.
Am 8.12., also am Freitag, findet anlässlich der Auftaktveranstaltung der Identitären Bewegung eine Demo in Schönau gegen das Zentrum Chemnitz statt. Was wünschen sich die Aktivistinnen von Chemnitz Nazifrei und wie sieht es bisher mit dem Support aus?
Ich würde sagen, dass wir so aus dem direkten Umland schon wissen, dass es da irgendwie Unterstützung gibt und die Gruppen da sehr aktiv irgendwie im einfachen Austausch stehen, würden uns vor allem aus Leipzig und Dresden da Unterstützung wünschen und natürlich eben auch aus allen, also so aus Halle, also alle Orgas, die irgendwie in der Nähe sind und irgendwie Auseinandersetzungen schon in die Richtung kennen, würden wir uns sehr freuen, wenn die mehr nach Chemnitz kommen würden und gerade für das dann nach Chemnitz kommen würden.
Ja, auch Erfahrungsaustausch mit Halle und vielleicht auch Rostock, das wäre, ich glaube, für uns ein sehr großer Gewinn auf jeden Fall.
An dieser Stelle sei bereits ein vorgezogener Veranstaltungshinweis erlaubt. Am Freitag, den 8. um 17 Uhr an der Endhaltestelle Schönau in Chemnitz findet die Demonstration unter dem Motto Kick Them Out gegen die identitäre Bewegung und ihr faschistisches Zentrum in Chemnitz statt. Mehr Veranstaltungshinweise dann später. Jetzt erinnern wir allerdings zuerst einmal an die Opferrechtergewalt, deren Todestag sich in der letzten Woche gejährt hat. Und denen aufgrund von rechtsradikalen Motiven in der letzten Woche ihr Leben genommen wurde. Informationen hierfür beziehen wir von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an Gerd Himstedt. In der Nacht zum 1. Dezember verletzt eine Gruppe junger Neonazis Gerd Himstedt schwer durch massive Tritte und Schläge, unter anderem mit Baseballschlägern. Der 30-jährige Himstedt stirbt am 3. Dezember 1991 an den Folgen des Angriffs in Hohenselschau in Brandenburg. Als Motiv wird angegeben, Himstedt habe in der Gaststätte einen Geldautomaten gestohlen. Für diese Behauptung habe man ihm einen Denkzettel verpassen wollen. Der Haupttäter Sven B. wird zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. In dieses Urteil sind weitere Strafen einbezogen. Der Haupttäter war auch am tödlichen Angriff auf Amadeu Antonio 1990 und einem Fall von Körperverletzung beteiligt. Die anderen Täter erhalten Bewährungsstrafen zwischen 6 Monaten und 1 Jahr und 4 Monaten. Gerd Himstedt wird seit 2015 von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Petro C. und Stefano C. Am 6. Dezember 2003 sterben die beiden griechischen Brüder Petro und Stefano C. bei einem Brandanschlag in Kandel in Rheinland-Pfalz. Sie sind zu diesem Zeitpunkt 22 und 23 Jahre alt. Der Täter legt Feuer im Eingangsbereich des Hauses, in dem ein türkisches Lokal im Erdgeschoss untergebracht ist und mehrheitlich MigrantInnen leben. Er hat in der Tatnacht mit Rechtsextremisten des Nationalen Widerstands Kandel exzessiv getrunken. Der Täter wurde zu 3 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Petro und Stefano C. werden von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt.
Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten für den 6. Dezember hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Heute Abend 19 Uhr könnt ihr in der Reile in Halle, also in der Reihstraße 78, eine Buchvorstellung und Diskussion besuchen. Kim Poster liest aus ihrem Buch Männlichkeit verraten über das Elend der kritischen Männlichkeit und eine Alternative zum aktuellen Profeminismus. Wenn es euch heute nicht passt, dann könnt ihr selbige Lesung auch am 21. Dezember 19 Uhr im Coney Island in Leipzig besuchen. Auch heute, aber etwas früher, könnt ihr um 16 Uhr an einem offenen Treffen des Arbeitskreises Aufarbeitung Hexenverfolgung in Leipzig euch beteiligen. Jeden ersten Donnerstag im Monat könnt ihr hier diskutieren über die Geschichte der Hexenverfolgung und historische Kontinuität feststellen in der Frauenkultur in Leipzig. In Berlin finden am Wochenende die anarchistischen Buchtage von der Bibliothek der Freien statt. Am Freitag und Sonntag könnt ihr hier Workshops, Vorträge, Filme und einen Bücherbasar besuchen im Haus der Menschenrechte und Demokratie in der Greifswalder Straße 4. Und wenn ihr euch solidarisch mit Israel zeigen wollt, könnt ihr am Samstag um 14 Uhr an der Albertina in Leipzig eine Demonstration besuchen. Unter dem Titel Solidarität mit Israel gegen Antisemitismus wird die Demonstration durch den Leipziger Süden ziehen. Am Sonntag 15 Uhr könnt ihr auf den Pirnaschen Platz in Dresden gegen die europäische Asylrechtsreform auf die Straße gehen. Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis ruft auf gegen Hetze, gegen Geflüchtete und für einen erweiterten Menschenrechtsbegriff für alle auf die Straße gehen. Außerdem trifft sich am Sonntag, den 10. die Bürgerinitiative Bürgerbahnhof Plagwitz erhalten in der Pörstner Straße 9 im Westen Leipzig. Ziel ist es, die Freifläche zwischen Naumburger Straße und Bolzplatz sowie zwischen den Bahngleisen und dem Fahrradweg als öffentlich zugängliche Freifläche zu erhalten. Am Montag, den 11.12., findet in Leipzig in der Dämmeringer Straße 32 der 2. Vortrag einer Reihe statt. Wieder den autoritären Kommunismus. K.O., K.A., K.J. Wer sieht da noch durch? Diese Veranstaltung vom Linksnet, Kollektiv in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, soll einen Überblick über die sich bildenden kommunistischen Gruppen in Leipzig und Sachsen der letzten Jahre bieten. Und das waren mal wieder die Antifa-Nachrichten für den 6. Dezember 2023. Bleibt wachsam!